Der Taktikfüchse Jahresrückblick steht an. Wir wollen mit euch das Fußballjahr 2020 noch einmal genauer beleuchten. Viel Spaß!
Die Taktikfüchse. Der Fußballanalyse-Podcast mit Philipp Hinze, Marco Wokoja und Niklas Witzke.
Moin zusammen und ein frohes neues Jahr an alle Taktikfüchse-Hörer. Der 1. Januar steht jetzt schon in den Geschichtsbüchern und auch das Jahr 2020 reiht sich in das Geschichtsbuch ein. Wie seid ihr denn so durch die Jahre gekommen? Marco, starten wir mal mit dir. Moin erstmal.
Moin Philipp, also ich bin sehr positiv in das nächste Jahr gegangen, denn ich glaube, viel schlimmer kann es nicht werden, als wir es 2020 hatten. Und ich hoffe natürlich, es geht nicht nur sportlich besser weiter und immer attraktiver, sondern dass es auch mal mit den anderen Umständen auf der Welt auch ein bisschen einfacher wird.
Ja, Niklas, wir haben dich heute auch wieder dabei. Wie lief Silvester bei dir?
Ja, diesmal ganz entspannt, muss ich sagen, mit der Familie verbracht und muss auch mal sein. Und ich freue mich jetzt auf eine schöne Folge voller Rückblicke auf das Jahr 2020.
So sieht's aus, denn das soll heute das Thema sein, ein großer Jahresrückblick auf das Fußballjahr 2020, denn wenn man mal so ein bisschen zurückdenkt, da war schon ordentlich was los. Es hat doch so normal begonnen im Januar 2020 mit Spielen mit unter 80.000 Fans, volle Stadien, ganz normale Fußballabende, wie man sie kannte, und dann plötzlich kam Corona ins Land und in die Welt. Ja, und alles kam dann anders. Keiner wusste so genau, wie geht's jetzt weiter. Man hat jetzt glücklicherweise irgendwie einen Deal hinbekommen mit Geisterspielen etc. Und das verfolgt uns jetzt seit so rund 7-8 Monaten. Und da wollen wir einfach mal drauf schauen, was hat uns 2020 alles so mitgegeben. Wir haben ein paar Kategorien für euch, die wir jetzt so nacheinander abarbeiten und haben auch immer mal wieder die ein oder andere Fanmeinung für euch, denn wir haben auch mal euch gefragt, was denn bei euch bei den verschiedenen Kategorien so durch den Kopf geht, und da spielen wir dann den einen oder anderen O-Ton, wie gesagt, ein. Wir wollen starten mit dem Moment des Fußballjahres 2020. Da gibt es sicherlich die ganz unterschiedlichsten, und wir haben hier eben unseren Hörer Marc gefragt, was denn sein Moment des Jahres 2020 war. Und da hören wir jetzt einfach mal rein.
Mein Fußballmoment des Jahres geht dieses Jahr an den FC Bayern München. Das 8:2 gegen den FC Barcelona war unfassbar. Es war eine komplette Deklassierung. Diese 90 Minuten habe ich so genossen. Bayern hat brutalen, simpeln, einfachen, effektiven Fußball gespielt, gepaart mit super Einzelleistungen. Verweise da gerne auf Alfonso Davies, der Semedo an der Außenlinie komplett vernascht und dann zum 5:1 auflegt. Gefühlt ist in dem Spiel alle 5 Minuten etwas passiert. Ich glaube, nach 6 Minuten stand es 1:1 und zur Halbzeit schon 4:1. Es war ein unfassbares Spiel.
Ja, Marco, für Marc der Fußballmoment des Jahres, also das 8:2 der Bayern gegen den FC Barcelona. Kannst du dich noch daran erinnern, wie du dieses Spiel damals verfolgt hast?
Ja, das ist tatsächlich, sind Marc und ich da einer Meinung, aber ich habe das alles noch ein bisschen bitterer betrachtet für Barca, denn ich war auch wirklich gespannt auf das Spiel. Ist ja klar, Barca gegen Bayern, da haben wir wirklich ein Topspiel erwartet, aber das war ja kein Topspiel, das war echt eine Auseinandernehmung. Und Alaba macht ja sogar noch dieses blinde Eigentor, wo du dachtest, oh nee, jetzt 1:1. Und was macht Bayern danach? Dann steht es in der 30. schon 3:1. Dann 4:1, Müller schon mit Doppelpack in der 31. Minute, Müller Doppelpack. Also wann haben wir Müller das letzte Mal 2 Tore schießen sehen? Und dann habe ich als Taktikfuchs natürlich überlegt, kommt Lever dieses Spiel noch irgendwie durch, kriegt er sein Tor? Hat er dann natürlich auch noch bekommen. Und dann für mich die zwei Momente, die ganz ausschlaggebend waren, war einmal Alfonso Davies, natürlich mit seinem Dribbling, das war wirklich allererste Sahne. Und für mich auch sehr lustig, ich habe mich gefragt, kommt Coutinho jetzt noch rein und schiebt den Barca-Leuten noch ein Ding rein? Und dann kommt er wirklich noch rein, frisch von Barca zu Bayern, und gibt ihnen nochmal einen Doppelpack. Und es endet 8:2. Also so gesehen ist das für mich auch auf jeden Fall der Moment des Jahres.
Niklas, was ist für dich der Moment des Jahres 2020?
Also ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Also unter anderem auf jeden Fall auch das Spiel der Bayern gegen Barcelona. Da habt ihr ja schon jetzt genug, denke ich, drüber gesprochen. Aber auch der Champions League-Gewinn dann von Bayern gegen Paris und das gesamte Auftreten der Bayern fand ich wirklich sehr überragend und auch die Arbeit von Flick, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, die darf man da wirklich nicht unterschätzen.
Für mich ist der Moment des Jahres die Wiederaufnahme der Bundesliga nach der Corona-Pause, als es dann mit den Geisterspielen und sämtlichen Auflagen fortgeführt werden konnte. Aber natürlich das 8-2 der Bayern, boah, wahrscheinlich das Spiel des Jahres 2020 für die Bayern-Fans, das Spiel des Jahrzehnts. Das war schon sehr, sehr bemerkenswert. Kommen wir noch mal weiter und zwar zur Überraschung des Jahres. Die Überraschung des Jahres 2020, da habe ich mich persönlich für Union Berlin entschieden, die ja vergangene Saison als Aufsteiger in die erste Bulli-Saison aller Zeiten gingen, total souverän den Klassenerhalt geholt haben und bei der Corona-Pause und der Fortsetzung des Spielbetriebs danach dachte man da sicherlich so, ja gut, Union ohne Fans da an der alten Försterei, also die werden es jetzt extrem schwer haben, das riecht nach Abstieg. Nee, falsch gedacht. Also Union Berlin brutal souverän, dieses Jahr dann hervorragend verstärkt mit Max Kruse, mit dem Robin Knoche, der ablösefrei aus Wolfsburg kam. Total erfahrener Bundesligaspieler und jetzt steht Union Berlin mittendrin im Kampf um die Europa League. Von daher Überraschung des Jahres 2020 für mich Union Berlin. Was sagst du, Marco?
Ja, und da hatte sich auch Hertha groß angekündigt. Auf jeden Fall, dass sie da von Berlin der stärkste Club sein wollen und dann kamen die ganzen Sachen mit Cleansy und so weiter und fußballerisch sind die ja auch eher weniger überzeugend und ist auf jeden Fall eine Überraschung, aber meine Überraschung des Jahres war nach der Wiederaufnahme der Bundesliga und auch aller anderen Ligen, wie es sich einfach entwickelt hat, auch was die Tabellen angeht. Wir hatten auf einmal Bayern, die unter Flick kein einziges Spiel mehr verlieren konnten. Wir hatten Schalke, die gespielt haben, ich will es gar nicht ansprechen, darauf kommen wir auch noch bestimmt zurück. Wir haben ja auch noch Enttäuschung des Jahres. Und wenn man sich jetzt auch die Tabellen anguckt, Premier League-Tabelle komplett durchgewürfelt, das Liverpool an 1, das jetzt zwar zu erwarten war, aber dann hast du Man City an 8, dann hast du eine Serie A-Tabelle, wo du Juve auf 6 findest. Und wenn du die Bundesliga-Tabelle anguckst, da ist zwar weniger überraschend jetzt wieder Bayern vorne, aber dann ganz, ganz bitter. Barca hat ja schon den Moment des Jahres bekommen im negativen Sinne. Und jetzt Barca findet sich auf Tabellenplatz 6. Und vorher haben sie so auf 10 und 12 rumgelungert. Also was Corona mit der Spielqualität und mit den einzelnen Vereinen gemacht hat, das finde ich schon sehr, sehr überraschend. Also es war zwar zu erwarten, dass es sich ändern wird, aber dass es wirklich auf alle Ligen so ausschlägt, das ist für mich wirklich die Überraschung des Jahres.
Ja, hast du recht, auch in Frankreich beispielsweise Paris Saint-Germain auf 3 und Lille und Lyon davor hat man auch nicht so oft. Niklas, was ist denn für dich die Überraschung des Jahres?
Also ich habe was ganz anderes aufgeschrieben hier. Ich habe das DFB-Team aufgeschrieben und natürlich damit auch den Trainer Joachim Löw. Ich fand es nämlich sehr, sehr überraschend, dass der Trainer nicht entlassen wurde, weil die Leistung von der Nationalmannschaft lassen nach wie vor leider auf sich warten. Da fällt mir zum Beispiel die Niederlage zuletzt gegen Spanien ein, wo eigentlich jeder damit gerechnet hat, dass Löw entlassen wird. Und endlich, muss ich schon fast sagen, mal neuer Wind in die Mannschaft reinkommt. Aber der DFB steht nach wie vor hinter Joachim Löw. Da wird es wahrscheinlich dann erst nach der EM in diesem Sommer eine Änderung geben. Und ich muss sagen, das kam für mich schon sehr überraschend.
Ja, stimmt, kam für mich auch überraschend, aber ich denke, damals war noch die Frage, wer soll es übernehmen? Ne? Da war man sich nicht so einig, aber gerade nach dem 6-0 muss ich auch sagen, das war mir schon fast peinlich, hier auf dem Sofa das anzugucken und dann ja kommt gleich am nächsten Tag von Bierhoff die Meldung, wir stehen weiter hinter unserem Yogi. Fand ich auch sehr schwierig.
Ja, das Spiel ist auch statistisch ganz, ganz schlimm gewesen für die Nationalelf. Die haben wirklich mit 0 Torschüssen gegen Spanien, die nicht mal mit der ersten Mannschaft spielen, kassieren 6 Dinger. Spanien 10 Torschüsse, 70% Ballbesitz, 500 mehr Pässe. Also einfach eine reine Katastrophe, das Spiel. Ne? Und das, man muss wirklich sagen, Morata schießt ein Tor, Torres macht einen Hattrick, Rodrigo schießt ein Tor. Das ist wirklich nicht die Namen, die man so von früher kennt, von Spanien, was man eigentlich gewohnt ist. Und dann kassierst du wirklich ein 6-0.
Und vor allem die Körpersprache, finde ich, war sehr, sehr schlimm, ne, von der deutschen Mannschaft.
Ja, ja, lustlos.
Auch vom Trainer, ne? Also nach 10 Minuten oder nach 20 Minuten wirklich haben alle Spieler die Köpfe hängen lassen und auch der Trainer hat da nicht wirklich viel Motivation von der Bank reingebracht, ne? Saß da fast die ganze Zeit, ja, fast regungslos auf der Bank. Und ich finde, man merkt einfach, dass die Mannschaft da neuen Wind braucht.
Ja, das war auch ein Länderspiel, muss ich zugeben. Da habe ich mich endlich mal wieder auf ein Länderspiel von Deutschland gefreut. Vorher diese Gurkenduelle gegen die Ukraine, gegen Nordmalta und Gibraltar, was weiß ich. Das war mal wieder ein Fußballabend, wo ich mir dachte, ja, das kann was werden. Deutschland, Spanien, das klingt schon mal gut. Ja, und dann steht es am Ende 6-0. Man geht ins Bett und denkt sich, was habe ich hier eigentlich gerade gesehen? Also da war ich mir eigentlich auch sicher, Yogi, goodbye, danke für die geile Zeit davor, aber jetzt reicht's. Aber der DFB steht überraschend, wie du sagst, Niklas, weiterhin hinter Yogi. Gut, dann kommen wir, ja, das passt ja eigentlich gut zusammen, zur Enttäuschung des Jahres. Da hätte man ja sicherlich auch die DFB-Elf wählen können. Hatte ich auch überlegt, ob ich mir die DFB-Elf schnappe oder vielleicht doch Schalke, die ja nicht die beste Saison spielen, wenn man es mal so betrachtet. Ich habe mich dann aber schlussendlich für die Trainerentlassung von Paris Saint-Germain entschieden, die ja an, ich glaube sogar es war Heiligabend, Thomas Tuchel entlassen haben und das nach der besten Saison der Vereinsgeschichte im vergangenen Jahr, in der vergangenen Saison, als man gegen die Bayern mit 1-0 im Champions-League-Finale verlor, als man in Frankreich sämtliche Titel holte, die man nur holen konnte, der beste Punkteschnitt aller Zeiten als Pariser Trainer. Ja, und dann entscheidet man sich sogar nach einem 4-0 Ligasieg einfach mal so, komm, Thomas, danke, hat Spaß gemacht, aber ja, für dich reicht's jetzt hier. Also fand ich brutal enttäuschend, weil ich von Tuchel gerade fachlich sehr, sehr, sehr viel halte und auch die Entlassung von Borussia Dortmund damals ich nicht wirklich verstehen konnte. Wie habt ihr das denn aufgefasst, die Tuchel-Entlassung an Heiligabend?
Ja, für mich war auch, das kam wirklich aus dem Nichts. Also das war auf einmal war es, okay, Tuchel ist weg. Und das ist so eine Sache, die ich auch oft nicht verstehe im Fußball, dass man erstens, ich bin kein Fan von diesem Trainerfeuern und wenn es nicht nach 3 Spielen nicht läuft, dann kommt der immer ein neuer Trainer. Das kennt Niklas als HSV-Fan ja leider zu gut, wie das so läuft.
Das kenne ich zu gut, ja.
Und Tuchel wirklich so rauszuschmeißen nach so einer geilen Saison eigentlich, nur weil halt das Endresultat dann nicht gestimmt hat in der Champions League. Also ich kann es nicht verstehen und ich weiß auch nicht, was sie sich davon versprechen. Was wir jetzt vorhin gesagt haben, dass sie jetzt Dritter sind in der französischen Liga, das hat jetzt vielleicht nicht unbedingt mit Tuchel nur zu tun, dass er jetzt weg ist und dass das mit ihm besser gelaufen wäre. Aber was erwarten sie mehr von Tuchel? Das frage ich mich so als Verein. Was haben die von ihm nicht bekommen, was die sich erwartet haben?
Ja, wahrscheinlich die Champions League Trophäe, ne? Dieser Henkelpott, das ist ja gerade diese Trophäe, die man sich in Paris seit Jahrzehnten mit dem Investor auch wünscht, aber die Bayern waren dann eben doch ein Tor besser.
Also ich finde auch, das ist ein sehr komisches Thema. Also ich meine, man kann ja im Champions League Finale mal gegen die Bayern 1-0 verlieren, ne? Wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie stark die Bayern aktuell waren oder zu dem Zeitpunkt waren. Und ja, dann fehlt einfach das letzte Stückchen Glück. Ich denke aber nicht, dass das der Grund war für die Entlassung, sondern wahrscheinlich, wie auch schon damals in Dortmund, werden es interne Probleme gewesen sein, ne? Damals gab es ja auch schon Auseinandersetzungen zwischen Watzke und Tuchel und ich könnte mir vorstellen, dass auch in Paris es wieder solche Konflikte gab, Unstimmigkeiten und wahrscheinlich deshalb die Reißleine gezogen wurde. Ne, das können wir natürlich nicht bewerten und das wissen wir auch nicht, weil es dazu keine Stellungnahme gab. Aber ich denke, das wird auch mit dazu beitragen.
Meinst du, die Stars spielen da mit rein, so Neymar und Mbappé, dass es da vielleicht irgendwelche Konflikte gab?
Ja, könnte ich mir eventuell auch vorstellen. Also man hat ja schon das ein oder andere Mal gesehen, dass Mbappé ausgewechselt wurde und darüber nicht besonders begeistert war. Wie gesagt, schwierig zu sagen, weil wir da nicht wirklich Informationen drüber haben. Bleibt mal abzuwarten, was mit Tuchel jetzt passiert, ne? Was er jetzt für einen Job übernimmt.
Ja, erstmal kriegt er eine millionenhohe Abfindung und macht sich vielleicht ein paar Wochen ein schönes Leben. Aber ich denke, gerade so ein Typ wie Thomas Tuchel, den wird so eine Entlassung extrem stören. Das ist jetzt, in Dortmund ist er jetzt gescheitert, in Paris gescheitert. Es ist nicht so einfach für ihn, aber wie gesagt, fachlich einer für mich jedenfalls einer der größten.
Wäre denn Tuchel für euch eine Möglichkeit auf den Nachfolger von Joachim Löw? Was sagt ihr dazu?
Puh, also wie gesagt, ich halte von ihm fachlich eine Menge und ich denke auch, dass unter Tuchel die Spieler spielen würden, die im Verein eben Leistung zeigen, / Hummels, / Müller, / Boateng. Aber ob er darauf Bock hat, weiß ich nicht. Ich meine, er ist jetzt 47, das ist für einen Trainer kein großes Alter. Aber also ich würde es ihm auf jeden Fall fachlich zutrauen. Ob er darauf jetzt Bock hat, glaube ich eher nicht. Wobei das ja schon ein Privileg ist, oder? Nationaltrainer seines Landes zu sein?
Ja, das sehe ich auch so, dass er glaube ich, da eher nicht so motiviert dafür ist, dass er sich lieber einen Verein suchen möchte, wo er mit durchstarten kann. So eine Klopp-Karriere, ne? Wie er mit Dortmund erfolgreich und dann rüber zu Liverpool und dann nehmen die ja wirklich da alles auseinander in der Premier League. Ich glaube, so eine Karriere, ich glaube, darauf ist er momentan eher heiß.
Ja, wahrscheinlich. Gut, dann, Marco, was ist denn deine Enttäuschung des Jahres?
Ja, meine Freude des Jahres und die Enttäuschung des Jahres für Barca ist Barca. Also mich hat's natürlich gefreut, obwohl ich nicht jetzt gemein sein möchte. Aber Barca letzte Saison Champions League natürlich nicht geholt. Die Primera División hat Real gewonnen. Dann gab's nach der Saison diesen kleinen Skandal mit Messi, dass der weg wollte, aber jetzt nicht weg darf. Da habe ich mich auch schon gefragt, wie wird er da jetzt irgendwie auf krank tun oder wird er spielen? Wie ist die Teamchemie danach? Und dann starten die in die Saison und longern da wirklich auf 10 und 12 hinten rum. Und wenn wir angucken, was da für Spieler manchmal auftreten bei Barca, das ist schon ganz, ganz, ganz starker Qualitätsabfall. Und ich frage mich jetzt erstens, wie wollen die so hoch verschuldet weitermachen? Wen wollen die holen? Und wenn Messi dann wirklich ab nächstes Jahr weg ist, dann bleibt ja wirklich an Qualität nichts übrig. Ne? Die haben das Spiel gegen Juve, was sie jetzt hatten, wo alle auf das Duell Messi-Ronaldo geguckt haben. Das hat Juve ganz, ganz deutlich gewonnen. Und das lag nicht nur an Ronaldo oder Messi, sondern das liegt einfach allgemein an Barca. Und dass die Mannschaftsqualität so gering ist für so einen Kultverein, das ist für mich auf jeden Fall die Enttäuschung des Jahres für den Fußball allgemein.
Ja, ergebnistechnisch, ich habe es gerade vor mir, natürlich eine unfassbare Saison. Verlieren gegen Getafe 1-0, unterliegen Real im Clasico 1-3, verlieren auch gegen Atletico 1-0 und verlieren dann auch ein Spiel wie gegen Cadiz mit 2-1, spielen gegen Eibar 1-1. Also das sind mehr so Ergebnisse, die man vielleicht so von Bilbao oder von Betis Sevilla kennt, aber dann nicht vom FC Barcelona. Also kann ich total nachvollziehen, deine Entscheidung. Das tut schon weh im Fußballherz. Bei dir wahrscheinlich nicht als Real-Anhänger, aber so allgemein ist es, gerade wenn man so die Geschichte von Barca verfolgt hat in den letzten Jahren, das tut schon weh, ne?
Ja, für Messi tut's mir aber trotzdem leid, weil das ist einfach eine Spielerqualität. Ich glaube, der weint wirklich jeden Tag zu Hause im Bett, wenn er über seine Mannschaft nachdenkt. Und auch wenn er jetzt über Griezmanns neue Frisur nachdenkt, da würde ich auch nochmal weinen. Das wird alles nicht besser.
Ich habe auch das Gefühl, dass Messi sich überhaupt nicht mehr wohlfühlt in Barcelona. Ne? Ich meine, Suarez, mit dem er sich, glaube ich, wirklich gut verstanden hat, wo man auch das ein oder andere Mal Urlaubsfotos gesehen hat, wie die Familien zusammen im Urlaub sind, der ist ja jetzt auch weg bei Atletico Madrid. Und ich glaube, dass Messi sich auch nach dem ganzen Theater da im Sommer auch überhaupt nicht mal wohlfühlt. Ne? Und ich denke auch, dass Messi dementsprechend auch nicht seine beste Saison spielt. Ne? Also seine Leistungen waren auch schon mal deutlich besser.
Ja, aber er wird auch nicht jünger. Und ich glaube, gerade nach diesen Diskussionen da im Sommer, das hat ihm nicht gut getan. Aber jetzt, apropos Neuzugänge, hat ja der Präsidentschaftskandidat vom FC Barcelona, Emil Rousseau, Haaland versprochen bei einem Wahlsieg von ihm als Präsident. Dann verspricht er dem FC Barcelona Erling Haaland, der momentan einen Marktwert von 100 Millionen Euro hat, für einen verschuldeten Club sicherlich nicht so einfach zu holen. Raiola, also Haalands Berater, hat es jetzt direkt dementiert und als Fake News abgestempelt. Sowas tut dem Verein dann natürlich auch nicht so gut, ne?
Ja, also ich frage mich, wie der Verein das schaffen will, ne? Also du sagst schon, 100 Millionen für Haaland ist, denke ich, aktuell überhaupt nicht möglich für Barca, wenn man sich im Sommer nicht mal einen Depay leisten kann. ja, schwierig auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was da im Januar auf uns zukommt, wenn der neue Präsident gewählt wird. Und ja, es kann nur besser werden für Barcelona.
Ja, nachdem wir unsere Enttäuschungen der Saison oder des Jahres besser gesagt gehört haben, wollen wir nun auch wieder unsere Hörerschaft zu Wort kommen lassen. Bühne frei für taktikfixe Hörer Max.
Hallo liebe Taktikfüchse, hier ist der Max und meine Enttäuschung des Fußballjahres 2020 ist definitiv der FC Schalke 04. Nachdem er ja letzte Saison die Rückrunde schon ordentlich verkorkst hatte, dachten viele wahrscheinlich definitiv, dass sie dieses Jahr das Ruder rumreißen und wieder etwas erfolgreicheren Fußball spielen. Allerdings weit gefehlt. Der FC Schalke ist nach 13 Spieltagen Bundesliga-Letzter mit 4 Punkten und keinem einzigen Sieg und auf den Spuren von Tasmania Berlin unterwegs. Und wenn man sich das Ganze auf dem Fußballplatz mal anschaut, allerdings sogar definitiv zu Recht, weil die spielen sich ja da ordentlichen Käse im Moment zusammen. Und da bleibt es einem ja nur übrig zu wünschen, dass sie sich mal wieder zusammenreißen, wieder zusammenraufen und wieder erfolgreich spielen, weil dies ist definitiv ein Club, der für mich in die erste Liga gehört. Und unfassbar, wie ein Verein wie dieser da solche Probleme haben kann und völlig zu Recht auf dem letzten Platz steht.
Ja, für Max also wenig überraschend, der FC Schalke, die Enttäuschung des Jahres 2020. Ein einziger Blick auf die Schalker Bilanz des vergangenen Jahres zeigt, warum es die Enttäuschung des Jahres ist. Ja, haben wir schon genug Worte drüber verloren, über dieses katastrophale, desaströse Jahr. Auch jetzt verlor Königsblau wieder mit 0-3 gegen Hertha und Besserung ist nicht wirklich in Sicht. Ja, lasst uns da einen Strich drunter machen, haben wir zu Genüge drüber gesprochen und stattdessen kommen wir von der Enttäuschung des Jahres zum Spieler des Jahres und starten hier mit Taktikfüchse-Hörer Bjarne.
Für mich als BVB-Fan ist der Spieler des Jahres ganz klar der Golden Boy-Gewinner Erling Haaland. Er hat ein unglaubliches erstes Jahr beim BVB abgeliefert und mit gerade einmal 19 im Februar im ausverkauften Signal Iduna Park Paris quasi im Alleingang weggehauen. Ein sehr, sehr besonderer und bodenständiger Typ. Er sieht seine Zukunft in Dortmund, hat er in einem Interview gesagt, und ich freue mich einfach auf die Zukunft. Klar dürfen wir Lewandowski, der wahrscheinlich ein brillantes Jahr gespielt hat, nicht vergessen, aber für mich war Haaland noch ein Tick mehr besonders, da er für meinen Lieblingsverein spielt.
Ja, Marco, Erling Haaland für Bjarne, der Spieler des Jahres 2020, das siehst du sicherlich etwas anders.
Also Idee, das kann ich auf jeden Fall verstehen und ich habe auch überlegt, bei der Überraschung des Jahres entweder das mit dem, was ich genommen habe, oder jetzt Haaland zu nehmen, weil der kam also für mich jetzt nicht aus dem Nichts, aber das war, wie er abgeliefert hat, das war schon echt beeindruckend und der wird die Fußballwelt auf jeden Fall unterhalten, noch das nächste Jahrzehnt. Aber wenn man es um Spieler des Jahres geht, geht es bei mir nicht nur um die Überraschung, wie der Spieler überrascht hat und natürlich als Dortmund-Fan, dass das für dich Haaland ist, das kann ich auch voll nachvollziehen. Aber für die Fußballwelt, muss ich sagen, war es dieses Jahr Lewandowski. Wenn man sich 1920 anguckt, die Saison, wo er noch 19 mit reinzählt, aber es macht ja nichts, da haben wir 31 Spiele, 34 Tore. Jetzt die jüngste Saison 2021, 12 Spiele, 17 Tore. So, und dass er in der Liga treffen kann, das wussten wir alle schon. Und darüber haben wir ganz, ganz oft gesprochen. Ob Lewandowski jetzt knipst in der Champions League, wenn es wichtig ist. Und was haben sie getan? Sie haben gewonnen, er hat geknipst und er hat einfach für mich performt auf höchstem Niveau, hat alles gewonnen mit Bayern, was geht. Also deswegen einfach für mich eindeutig eigentlich Lewandowski Spieler des Jahres.
Niklas, teilst du die Meinung?
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mich da nur anschließen. Da hat Marco schon alles gesagt, was zu sagen ist. Und für mich ganz klar Lewandowski, der Spieler und Stürmer des Jahres 2020. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich habe natürlich auch Lewandowski im Kopf gehabt, aber dachte mir, ist vielleicht zu billig, weil er eben einfach unglaublich abliefert seit Jahren und auch nicht mehr der Jüngste ist. Deswegen habe ich mich wie Bjarne auch für Erling Haaland entschieden. Zum einen, weil er unfassbar eingeschlagen ist, mit 19 Jahren geholt, jetzt ist er 20, schießt im ersten Jahr für Dortmund in 32 Spielen 33 Tore, in dem Alter wohlgemerkt, und hat den größten Marktwert Zuwachs weltweit, legte jetzt von Januar bis Dezember 55 Millionen an Marktwert zu, hat jetzt einen Wert von 100 Millionen und ist, wie gesagt, erst 20 Jahre und knipst und knipst und knipst und ist einfach von der Mentalität her schon wirklich ein geiler Typ. Deswegen für mich auch Erling Haaland, aber natürlich Robert Lewandowski ziehe ich gerade aktuell meinen Hut. Also wirklich Chapeau, muss man auch würdigen, aber der Spieler des Jahres aufgrund dieser wahnsinnigen Entwicklung bei mir eben Erling Haaland.
Und was ich auch super fand, ich weiß nicht, ob ihr das auch mitbekommen habt, von Ronaldo die Geste, dass er seinen Preis dann an Lewandowski weitergereicht hat, weil ihm bewusst war, dass dieser Preis gewählt wurde, natürlich auch von Unterstützern von Ronaldo, und ihm ist klar, dass seine Fanbase einfach viel, viel größer ist als die von Lewandowski, und dass er dann daraufhin gesagt hat, hier, ich überreiche das Lewandowski. Und auch bei der Weltfußballerwahl, da haben ja die Spieler konnten ihre Top 3 oder was das war, auch auswählen. Und da war bei Ronaldo Lewandowski an 1. Das fand ich von Ronaldo auch eine sehr schöne Geste. Aber zeigt wiederum, dass auch die anderen Top-Leute erkennen, wer wirklich der Macher gerade ist im Fußball.
Ja, das stimmt. Das hat mich bei Cristiano auch wirklich überrascht, der ja sonst bei der Weltfußballerwahl, wenn es ihn nicht erwischt hat, sondern eher Messi, schon nicht so freundlich dreingeguckt hat. Aber diesmal die Lewandowski-Wahl von ihm sehr, sehr fair, sehr, sehr sportlich. Und ja, da muss man auch sagen, Hut ab. Gut, dann lasst uns weitergehen vom Spieler des Jahres zum Torhüter des Jahres. Und ja, da wird es für sehr, sehr viele nur eine Meinung geben, und ja, wir hören mal rein, was unser Hörer Jonas für eine Meinung vertritt.
Torhüter des Jahres 2020 kann aus meiner Sicht nur Manuel Neuer sein. Zum einen hat er mit den Bayern das Triple gewonnen, also eine unglaublich erfolgreiche Saison hingelegt, und zum anderen hat er auch noch großen Anteil daran gehabt, dass die Saison so erfolgreich beendet werden konnte. Da sind zum Beispiel seine Leistungen im Finalturnier zu sehen. Und darüber hinaus sieht man auch jetzt in einer deutlich schwierigeren Saison, wie wichtig er für die Mannschaft ist. Die Abwehr steht nicht mehr so sicher wie im letzten Jahr, und trotzdem bringt er seine Leistung und sorgt dafür, dass die Bayern dennoch Tabellenführer der Bundesliga sein können. Also aus meiner Sicht ist er verdient Welttorhüter geworden, und ich hätte nicht anders gewählt.
Ja, kurze Frage, gibt es da irgendwas zu ergänzen?
Nee, eigentlich nicht. Also ich denke, für alle ist klar, dass Neuer aktuell der beste Torwart der Welt ist, ne? Überragende Leistungen. Aber ich muss auch sagen, dass ich die Entwicklung der Torhüter im Allgemeinen sehr, sehr gut finde, ne? Also es gibt immer mehr junge, aufstrebende Torhüter. Und ja, also die Torhüter sind, denke ich, alle, oder generell das Torhüter-Geschäft ist auf einem sehr guten Weg.
Ja, durchaus, und Manuel Neuer in diesem Alter, was Jonas sagt, auch nochmal zum FIFA-Welttorhüter gewählt, und das ja auch für mich hochverdient. Marco, hast du da eine andere Meinung? Wahrscheinlich nicht.
Nee, da schließe ich mich an. Also seit Iker Casillas, der jetzt das letzte Mal Welttorhüter 2012 wurde, ist seit dem Zeitpunkt eigentlich Neuer für mich immer der Beste gewesen. Der hat dann ja von 13 bis 16 das gewonnen, dann durfte Gigi Buffon das nochmal eine Ehrentrophäe kriegen. Und dann gab es natürlich so wie 2019, wo Alisson Becker das gewonnen hat mit Liverpool. Das ist klar, wenn Liverpool so eine super kranke Saison spielt, dass das dann den erwischen kann. Aber so insgesamt, wenn Neuer fit ist, was er ja nicht immer war, aber wenn er wirklich gesund ist und seinen Rhythmus findet und oft spielt, ist das einfach eine Klasse für sich. Und Deutschland hat es wirklich noch nie gemangelt an guten Torhütern. Aber jetzt, ich finde, ich mit ihm und auch Ter Stegen, der ja nicht so viel kann, wie Barca performt, ne? Ein Torwart kann nur so viel machen, wie er kann in seinem Kasten. Deswegen finde ich, Deutschland braucht sich auf jeden Fall niemals Sorgen machen um die Torhüter, aber der Rest ist gerade besorgniserregend.
Wie hast du, Niklas, so Ter Stegens Jahr 2020 gesehen? Also war er dann auch länger verletzt, hat er gegen Bayern auch nicht den besten Tag, war wahrscheinlich nicht seine Saison, ne?
Ja, also ich denke, er hat sich auch so ein bisschen dem aktuellen Niveau von Barca angepasst, ne? Also ich denke, dass Ter Stegen nach wie vor auch einer der besten Torhüter der Welt ist, ne? Ich mag ja ihn sowieso sehr gerne durch seine ganzen Bewegungsabläufe. Ich finde, das sieht bei ihm immer sehr, sehr gut aus. Wie gesagt, du hast es schon angesprochen, er war verletzt. Dann ist es, glaube ich, auch schwierig, wieder reinzukommen. Ja, aber hat, also
ich denke, keinen großen Anteil an der Krise aktuell bei Barcelona.
Nein, absolut nicht, bloß nicht. Also da ist er nicht dran schuld. Gut, dann vom Torhüter des Jahres zur letzten Auszeichnung der Sendung. Und zwar, jetzt wird es nochmal spannend, zum Trainer des Jahres. Die FIFA-Wahl fiel da auf Jürgen Klopp. Für einige überraschend, da hat der ein oder andere schon Hansi Flick vorne gesehen. Marco, wie siehst du das denn? Klopp oder Flick?
Also ich habe ja unter meinen Fußballkollegen auch einige Liverpool-Fans und wenn ich mal so die Sicht von ihnen widerspiegeln darf, dann würden die Argumente sein, dass Liverpool natürlich in der Liga spielt, die zugegebenermaßen das größte Niveau hat auf der Welt, wenn man wirklich von 1 bis 10 guckt, was da für Mannschaften auf der Tabelle sind, die wären in den meisten anderen Ligen wahrscheinlich unter den ersten 5, 6, nicht nur unter den ersten 10, also egal, welche man von denen nimmt. Und dass Liverpool dann eine Rekordsaison gespielt hat in der Premier League, das ist natürlich ein ganz starkes Argument für Klopp. Aber wenn jetzt meine Sicht damit einspielt, muss ich sagen, dass die Ziele von Liverpool und von den großen Vereinen immer das Internationale mindestens so hoch kariert ist wie der Saisonsieg. Und da hat Liverpool einfach für mich so krass enttäuscht, weil Liverpool war für mich eigentlich der Kandidat vor Bayern, der das gewinnen sollte. Und die waren dann im Achtelfinale raus. Deswegen würde meine Wahl auf jeden Fall auf Flick fallen, weil wenn wir uns da angucken, Flick hat alles gewonnen, was er gewinnen konnte. Nach der Corona-Pause hat er jedes Spiel gewonnen, Punkte geholt wie ein Verrückter. Und also du kannst Flick nichts anhängen, was er irgendwie nicht erreicht hat. Und wie gesagt, Klopp, kannst du das mit der Champions League vorhalten. Deswegen für mich sehr, 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 sehr überraschend, dass Klopp das gewonnen hat.
Ja, also für mich war es auch überraschend. Also klar, Jürgen Klopp feiere ich brutal ab. Ich liebe seine Art zu coachen. Ich finde ihn als Menschen super, auch fachlich top. Aber du hast es angesprochen, im Champions League Achtelfinale, schon im Achtelfinale, wie gesagt, gegen Atletico dann rausgeflogen, mit Hin- und Rückspiel noch. Dann in der Liga jetzt, die neue Saison in der Premier League, da gab es ja schon sehr, sehr kuriose Ergebnisse, wie zum Beispiel das 7-2 gegen Aston Villa, wo sie wirklich 7 Gegentore bekommen, von denen, glaube ich, 5 abgefälscht waren. Das war auch ein ganz verrücktes Spiel. Und alles in allem, Hansi Flick, was hat er wieder aus Thomas Müller gemacht? Was hat er aus Jerome Boateng wieder gezaubert? Der hat völlig mental angeknackste Bayern zum Triple geführt und das über ein ganzes Jahr super, super souverän und einfach sehr, sehr zielstrebig. Und deswegen auch meine Wahl hier bei Hansi Flick. Trotz allem Jürgen Klopp für mich Top 3 Trainer der Welt momentan und auch schon seit einigen Jahren. Allein von der Art her zu coachen, das Auftreten am Mikro, also ich feiere ihn total ab, aber diesen Award müssen wir, wie gesagt, Hansi Flick geben oder ich muss ihm Hansi Flick geben. Was sagt Niklas dazu?
Ja, ich schließe mich da auch an. Also für mich kam es auch relativ überraschend. Ich denke auch Klopp selber war davon überrascht. Das hat man auf jeden Fall an seiner Reaktion gesehen. Und ich kann mich da euch nur anschließen. Also in der kurzen Zeit, in der Flick da die Bayern übernommen hat und die Bayern zu einer Weltklasse-Mannschaft geformt hat, inklusive Champions League-Gewinn, ist wirklich sehr, sehr bemerkenswert. Also ich denke, dass Klopp und Flick auf jeden Fall die beiden besten Trainer aktuell sind.
Machen wir die Folge noch rund und schauen, was uns in den nächsten Wochen so erwartet. Wir haben ja die Champions League, die ja schon sehr, sehr interessante Partien jetzt in der K.O.-Runde für uns parat hält. Dann haben wir natürlich die Bundesliga, die auch wieder mit englischen Wochen um die Ecke kommt. Die Premier League spielt ja sogar über Neujahr, die spielen gefühlt momentan jeden Tag. Und dann haben wir weiterhin nach dieser ganz, ganz kurzen Weihnachtspause jetzt wieder Fußball noch und nöcher. Ich kann mich darüber nicht beschweren. Wie sieht's bei euch aus?
Ja, also ich bin heiß auf den Fußball und das geht weiter. Der Zeitplan wird sehr eng sein, aber was mich jetzt auch noch in Spannung wiegen lässt, ist natürlich der 11. Juni. Sagt euch das was? Da wird etwas dieses Jahr geschehen, was schon hätte letztes Jahr geschehen müssen. Das ist der letzte Tipp, den ich euch gebe.
Tippe mal stark auf die EM.
Du bist wirklich ein Taktikfuchs. Das wird sein. Und ich bin nicht nur gespannt wegen Deutschland, wie die da auftreten werden und was danach mit Löw passiert. Ich bin natürlich auch gespannt wegen Kroatien, wie die sich jetzt machen mit den ganzen alten Hasen, die gerade noch so auf Krücken laufen können wie Luka Modric. Und allgemein ist das für mich immer nochmal was Neues, wenn eine EM, wenn eine WM läuft. Da fiebern einfach alle mit und das wird mit Corona auch spannend, wie die Leute das jetzt gucken werden. Und so Public Viewing wird wahrscheinlich eher schwierig. Aber das lässt auch mal Leute, die sonst Fußball nicht so interessiert sind, auch mal an den Fernseher rangehen.
Ja, ich finde es allgemein spannend, ob sie es dieses Jahr dann wirklich hinbekommen. Ne? Also klar, die Impfungen gehen ja jetzt auch schon los und du hast ja auch die Profis, die permanent getestet werden, aber sehr, sehr häufig hat man immer noch Profifußballer, die dann doch positiv getestet werden. Ich finde es schwierig, gerade wenn so viele Nationalitäten aufeinandertreffen, aber sie haben ja bis Juni noch Zeit, da sollte schon ein vernünftiges Programm erstellt werden.
Und wir haben ja 12 Spielorte, unter anderem auch die Allianz Arena in München. Deswegen, falls da Fans erlaubt sind, vielleicht traut man sich ja nochmal zu einem Spiel.
Ja, dann muss mal ratzfatz hier eine Impfnadel nach Hamburg und dann sind wir bereit. Gut, dann beschließen wir die Folge. Unser Jahresrückblick 2020 steht auch jetzt wie das Jahr 2020 in den Geschichtsbüchern. Wir danken wieder mal für euer Zuhören und hören uns natürlich weiterhin in den nächsten Wochen hier bei den Taktikfüchsen. Ciao, ciao.
Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge. www.aufwellenlänge.de